Also ich finde, wir leben heute in einem Zeitalter, wo es noch nie so einfach war, gut evidenzbasiert zu arbeiten. Das kann mir keiner erzählen. Ich weiß nicht, wo ich die Studien finden soll, weil das ist Bullshit. Und das ist mir sehr, sehr wichtig einfach, weil ich finde, wir haben eine Verantwortung den Patienten gegenüber, den Krankenkassen gegenüber und uns selbst vor allem gegenüber.
UP Podcast Hausbesuch. Was macht ihr so?
Und was machen eigentlich die anderen?
In dieser Reihe geht es ums Kennenlernen, ums Impulse geben und ums über den Tellerrand schauen.
Was kennzeichnet eure Praxis? Was ist euer besonderer Schwerpunkt, eure Motivation und euer Antrieb?
Wir sind Carola und Olaf.
Und wir freuen uns, euch besuchen zu dürfen.
Aufmerksam auf dich geworden sind wir eigentlich schon vor einigen Jahren. Und zwar war das so eine Zeit, da kamen von dir so ganz einerseits actionreiche Bilder, aber auch so ein bisschen idyllische Bilder bei deiner Arbeit am Strand auf einer ganz, ganz tollen Insel. Ja, du hast jetzt einen Weg eingeschritten, bist quasi von dieser One-Woman-Show eine Art Gegenmodell gestartet. Und zwar hast du jetzt eine wirklich verhältnismäßig große Praxis eröffnet, zu der du zumindest einen Teil dieses Inselflairs, glaube ich, mitgenommen hast in deinem Praxisnamen. Hallo, Caroline Humboldt.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Bevor wir, glaube ich, ganz tief einsteigen, eine Frage. Wir haben letzte Woche im Vorgespräch bei dir im Hintergrund noch Techniker gesehen und gehört, hämmern gehört. Seid ihr soweit jetzt durch?
Ja, also es sind jetzt vielleicht noch 1 oder 2%. Es muss über das Elektrokabel und den Router, was der Elektriker leider nicht clever geplant hat, kommt noch eine schöne Abdenkung und dann ist auch fertig.
Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt durchaus einigermaßen entspannt sprechen. Du weißt, wie wir das machen. Wir werfen dir 3 Begriffe hin mit dem gleichen Anfangsbuchstaben und dann wollen wir mal gucken, was dir dazu einfällt. Bist du bereit?
Ich bin bereit, glaube ich.
Wir haben dir den Buchstaben I ausgesucht und wir würden gerne mit der Inhaberin sprechen, denn das muss für dich ein wahnsinniger Schritt gewesen sein. Und da wollen wir doch mal fragen, wie du dich jetzt momentan als frisch gebackene Praxisinhaberin fühlst.
Ich habe da vergangene Woche mit einer meiner besten Freundinnen drüber gesprochen und sie hat mich dann auch gefragt, wie fühlst du dich denn? Realisierst du es denn schon? Und ich meinte nur so, nee, ich glaube nicht. Also wie fühlt man sich denn als Inhaberin? Gibt es ein Gefühl, was das beschreibt? Weiß ich nicht. Aber so langsam kommt es mehr und mehr. Meine Mitarbeiterinnen sitzen gerade mit meinem Versicherungsmensch zusammen und besprechen betriebliche Altersvorsorge. Also da fühle ich mich jetzt doch irgendwie schon mehr als Chefin als vielleicht noch vor 3 Monaten. Das ist ein total cooles Gefühl und das ist aber auch ein Gefühl von, wow, okay, ich habe jetzt halt auch wirklich Verantwortung, die ich auch übernehmen muss und ich freue mich da auch drauf. Es sind sehr gemischte Gefühle und ich glaube, ich habe es noch nicht so ganz realisiert, dass das jetzt so wirklich ganz komplett meins ist. Also das ist mir bewusst, aber es ist noch anders irgendwie, ne? Von Angestelltenverhältnis, dann in One-Woman-Show und nur für mich selbst verantwortlich und im vergangenen Jahr 60 Urlaubstage im Jahr und Entschuldigung, die Post. Legen Sie es einfach hin. Steht da Caroline Humboldt drauf? Ja, dann legen Sie es einfach hin. Ja, man fühlt sich als Chefin, doch, ja.
Sehr schön. Dann dazu auch nochmal herzlichen Glückwunsch natürlich von unserer Seite zur Eröffnung deiner neuen Praxis. Und du hast das ja gerade schon gezeichnet, diesen Weg von angestellt zu allein, zu eben jetzt riesengroß. Wie groß, das machen wir gleich nochmal genauer. Aber mich interessiert tatsächlich auch dieser Gedankenschritt, der dich bewegt hat, den Schritt auch zu gehen. Also warum die Kehrtwende von der Privatpraxis jetzt zu einer Kassenpraxis, zu einem Betrieb, richtig, mit eben Angestellten und mit viel, wie du gesagt hast, Verantwortung.
Ja, da sind viele Dinge mit eingeflossen. Also ich habe schon in der Ausbildung gesagt, ich möchte irgendwann selbstständig sein. Ich sehe mich nicht auf Dauer im Angestelltenverhältnis bis zur Rente. Ich vermute, das ist auch geprägt von meiner Familie, wie ich aufgewachsen bin. Mein Opa ist selbstständig, meine Mutter ist selbstständig, mein Vater war immer selbstständig. Ich kenne das eigentlich nicht wirklich, dass man im Angestelltenverhältnis ist. Damit bin ich nicht groß geworden. Somit war das für mich was völlig Normales und Entspanntes, dass man sich halt selbstständig macht. Und dann kam aber auch noch natürlich Faktoren mit dazu, dass ich Arbeitgeber hatte, wo ich überhaupt nicht zufrieden war und gesagt habe, Gott, wie kann man denn so ein Unternehmen führen? Bis hin zu, wow, da gibt es viele, viele tolle Dinge, aber es gibt noch Dinge, die ich auch nochmal anders machen würde als Inhaberin. Und das setze ich jetzt um. Und das war immer nur die Zwischenlösung eigentlich mit der reinen Privatpraxis. Also ich habe die aufgemacht und habe gesagt, gut, das ist jetzt in meinem eigentlich Wohnzimmer im Haus, mache ich meine kleine One-Woman-Show, aber da sehe ich mich auch nicht bis zur Rente, sondern irgendwann kommt die Möglichkeit, Räume zu übernehmen und das hat sich jetzt hier so ergeben. Ein bisschen früher, als ich gedacht hätte, aber umso schöner. Und ja, das hat einfach, also es hat einfach gematcht jetzt hier mit den Räumlichkeiten, dass ich gesagt habe, die Chance muss ich ergreifen. Und ich habe auch immer gesagt, ich möchte so ein gesamtes Konzept für die Klienten basteln. Das heißt, ich möchte, dass sie mit der Therapie hier starten können, aber auch weiterhin was für ihre Gesundheit tun können. Und dafür braucht es einfach einen Trainingsbereich und Mitarbeiter, ein Team, die Klienten durchführen. Hm. Und das funktioniert einfach nicht in einer kleinen One-Woman-Show mit einem Seilzug und einer Langhantelstange und ein paar Kleingeräten.
Hm. Du hast uns ja im Vorgespräch auch ein bisschen erzählt, wie du auf diese Räume gestoßen bist. 300 Quadratmeter, das ist nicht nix. Und dann ist es auch denkmalgeschützt. Magst du noch mal so ein bisschen das Bild malen? Also für alle, die jetzt zuhören, noch mal kurz erzählen, wo du da eigentlich steckst und wie du da steckst.
Ja, also ich bin in Hanau im Pionierpark. Hanau ist ja in der Nähe von Frankfurt. Pionierpark war die Army Base oder ein Teil der Army Base hier in Hanau bis 2008, bis die Amis dann abgezogen sind. Und immer Kindheit bin ich da sehr oft vorbeigefahren und dann standen da mit schweren Geschützen die Polizisten davor und haben das bewacht mit riesengroßen hohen Zäunen. Und ich habe mich damals gefühlt so, am besten guck mal da nicht mal hin, weil, oh Gott, die haben so große Waffen. So, das ist so meine Kindheitserinnerung daran. Genau, und dann sind die 2008 abgezogen. Nur so zur Relation, 2011 habe ich Abi gemacht mit 18. Und ja, dann stand das jetzt lange, lange Zeit leer und 2019, meine ich, ging das los, dass die Vermieter jetzt hier diese Häuser gekauft haben. Also unter anderem das Haus, wo ich drin bin. Und ich zur Erklärung für alle, die sich hier in der Ecke so ein bisschen auskennen, sage ich dann immer, ja, direkt gegenüber vom Café del Sol in die Kreuzung da rein. Und das ist ein komplettes Ärztehaus, eigentlich Ärzte- und Therapiehaus, muss man sagen. Also wir haben verschiedene Facharztrichtungen, wir haben hier die Logopädie, wir haben Psychotherapie noch mit dabei, Hausarzt ist mit dabei. Nebenan entsteht ein Hotel und auf der anderen Seite ist schon fast fertig ein Gebäude für betreutes Wohnen. Das heißt, gerade so meine Altersklasse von Patienten, 50, 60 plus, die Kinder sind aus dem Haus. Ich habe keine Lust mehr, mich um meinen großen Garten zu kümmern und um mein Haus. Dann ist das eine Option, dass die da einziehen können mit Concierge-Service. Und wenn sie mal pflegebedürftig werden, auch dem ASB direkt hier im Haus.
Das klingt nach einer ziemlichen Kehrtwendung so für die Nutzung dieser Räume, wenn man mal 15 ja, Jahre, 16 Jahre zurückdenkt. Toll.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du diese Räume jetzt vor dir hast, ist es so, dass du quasi so dein Gedankenspiel, was du seit Jahren irgendwo hast, wie du dir eine Praxis vorstellst, dass du gesagt hast, okay, das sind Räume, die passen dazu, oder hätte es theoretisch auch passieren können, dass du sagst irgendwie, nee, also mit den Räumen kann ich meine Gedanken überhaupt nicht verbinden und das Ganze connecten, und oder hast du die Räume gesehen und hast gesagt, ja klar, das kommt hier hin und so läuft das und ich fühle mich also quasi in diesen leeren Räumen schon zu Hause.
Ja, so war es tatsächlich. Ich habe im Herbst 22 das erste Mal so wirklich davon gehört. Vorher war das nur so für mich, ja, könnte möglicherweise was entstehen. Und dann hat mir ein Patient, der hier in diesem Areal wohnt, weil da entstehen nämlich nebenher nicht nur Therapieeinrichtungen und Arzteinrichtungen, sondern auch ein Wohngebiet für 5000 Menschen. 2,5 sind jetzt schon da. Der hat mir dann davon erzählt, dass hier so ein Ärztehaus entsteht. Und ich so, ja, da sehe ich mich jetzt irgendwie noch nicht. Und dann habe ich am 30. Dezember 2022 den Vermietern geschrieben und hatte am 11.01.2023 die erste Begehung gehabt. Und da weiß ich noch, da stand ich hier im Dachgeschoss, das ist nochmal eins höher und das Dach war komplett offen. Und dann sagte mir die eine, die mit mir da durchgelaufen ist, ja, also wir haben jetzt letztens dann auch die Bäume entfernt, die hier gewachsen sind. Und ich dachte mir so, holy shit, okay. Und trotzdem habe ich eigentlich schon meine Praxis darin gesehen. Ich wollte ursprünglich auch ins Dachgeschoss gehen. Was mir das dann leider zerschossen hat, war in der Planung mit meinem Architekten, der schon viele Physiopraxen geplant hat, dass er sagte, Caro, die Dachbalken. Also da sind wirklich regelmäßig Balken in regelmäßigen Abständen und da kannst du einfach keine schöne Praxis mit Geräten reinbauen. Also bin ich eins tiefer, ein bisschen kleiner, statt 500, 300 Quadratmeter und ja, bin jetzt hier total happy. Von Anfang an habe ich gesehen, wie es aussieht und habe allen davon erzählt und habe gesagt, naja, also Einrichtungsstil könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, Scandi-Stil mit ein bisschen Sylt. Und dann haben alle gelacht so. Das war nämlich zwei Tage später. Ich habe am 12. Januar Geburtstag und am 13. habe ich mit meinen Freunden meinen Geburtstag gefeiert, habe den Sekt geöffnet und meinte, so Leute, ich werde jetzt Unternehmerin und die Praxis wird unfassbar geil werden. Und da waren also, alle noch so, ja, ja, Caro, ist klar.
Stylischer Hügel, ja?
Sozusagen. Ja, stylisch Hügel, ja, das ist ein schöner Begriff, ja.
Und das ist ja das eine, zu sagen so, ja, und das wird und ich erträume es mir schon und das andere ist dann ins Doing zu kommen und da hängt ja wahnsinnig was dran, also vom Businessplan über, ne, mit wem man da alles connecten muss und was man nicht alles rechtlich und finanziell klären muss und so. Wie zieht man sowas heutzutage eigentlich auf? Wie bist du vorgegangen?
Wie bin ich vorgegangen? Und zwar habe ich dann, war ja für den 11.01. diese Besichtigung hier vereinbart und am 9.01. habe ich einen Freund angerufen und habe gesagt, könntest du dir vorstellen, bei mir in der Praxis zu arbeiten? Und am selben Tag habe ich meinen Ex-Chef angerufen und habe gesagt, du pass auf, ich habe da ein Projekt, ich möchte eine neue große Praxis aufmachen, du hast viel Erfahrung, du weißt viel, du hast viele Praxen, könntest du für das Projekt mein Mentor sein? Und der hat sofort zugesagt und hat mich da sehr unterstützt. Und dann sind noch ganz viele weitere Menschen in mein Leben gekommen, die mich wahnsinnig unterstützt haben. Unter anderem, witzigerweise, war es mal ein Patient, der in seinem Berufsleben Businesspläne schreibt. Und dem habe ich von dem Projekt erzählt und meinte so, ja, jetzt muss ich halt den Businessplan schreiben. Der so, ja, Caro, meine Nummer hast du ja, meldest du dich einfach. Na, setzen wir uns mal an einem Freitagabend zusammen hin und dann schreiben wir deinen Businessplan. Ich so, okay. Geil, mega, auf jeden Fall, machen wir. Und dann ging es zur Bank und dann sagte die Bankberaterin, ja, wow, also von einem Freiberufler, schon gar nicht vom Physio, habe ich jemals so einen guten Businessplan gesehen. Und das war natürlich top. Und ja, ein alter Schulfreund von mir hat im Nachbarort die Allianz Generalvertretung. Das heißt, der hat mich dann mit Versicherungsthemen unterstützt. Ich habe schon früher über meinen Vater, über dessen Selbstständigkeit, ein Steuerbüro an der Hand. Das heißt, die sind auch mit dabei. Die konnten sich auch über die letzten Jahre in das Physiothema ein bisschen einarbeiten, weil ja, am Anfang sagte er auch, wie, du zahlst keine Umsatzsteuer. Sag ich, nee, unter Umständen zahlen wir Physios keine Umsatzsteuer. Und mittlerweile ist er da auch voll drin und hat mich da unterstützt. So hatte ich so viele kleine Helfer gehabt während der gesamten Zeit, die mir da geholfen haben und dafür gesorgt haben, dass ich dieses Projekt hochziehen kann. Und ganz speziell, und das weiß er auch, geht halt ganz viel Dank geht an meinen Ex-Chef, an Hannes, weil ich auch gesagt habe, ich glaube, ich hätte es mich ohne ihn nicht getraut. Weil diese ganzen Fallstricke, auch mit der Zulassung und also so viel, ich meine in Anführungszeichen, Kleinkram, das sagt einem ja keiner vorher. Das kriegt man ja auch als Angestellte nicht mit. Und was ich immer wieder ganz groß kritisiere, ist, du kommst aus der Ausbildung und hast in deinem Leben nicht mal ein Rezept von einem gesetzlich Versicherten in der Hand gehabt. Wie zur Hölle soll man sich selbstständig machen? Ne? Also ganz, ganz schwierig. Ja, aber mit der ganzen Unterstützung läuft.
Klasse. Was, wenn man bei euch reinkommt, wie stellt man sich das vor? Was findet man? Es sind ja keine 300 freien Quadratmeter mehr.
Nee. Also es gibt einen schönen großen Flur, eine elektrische Tür, war mir ganz, ganz wichtig beim Vermieter, was mich echt viel Verhandlungsgeschick gekostet hat, damit ich das nicht selbst zahlen muss, weil es so unfassbar teuer ist, damit einfach die Rollstuhlfahrer leicht in die Praxis kommen, weil es sind ja einfach immer diese Brandschutztüren, die so unfassbar schwer aufgehen. Großer Flur, dann sieht man auch schon direkt die Theke. Genau, und auf der linken Seite, wenn man reinkommt, sind die ganzen Behandlungsräume, 6 Stück, mit roundabout 17 Quadratmetern. Da steht eine Bank drin, da ist eine kleine Kommode, wo so Kleinkram drin ist, so mal so ein, diese Fließhandtücher, falls ein Patient sein Handtuch vergessen hat. Ein Schreibtisch steht drin, was mir ganz wichtig war, weil ich gesagt habe, ich möchte mich mit den Leuten erstmal an den Tisch setzen. Und nicht, Patient kommt rein, macht sich nackig, legt auf die Bank und sagt, so Physio, leg los, massier mich. Und auf der anderen Seite von den Behandlungsräumen sind die, oder ist der Trainingsraum mit Milon-Trainingsgeräten, 6 Kraftgeräten, 2 Fahrrädern und ein Crosstrainer. Dann habe ich noch ein Laufband, 2 Seilzüge, Functional Tower und Kleingeräte. Und dahinter insgesamt befindet sich dann der Aufenthaltsraum. Schöner großer Aufenthaltsraum mit einem kleineren Aufenthaltsraum mit dazu. Da steht ein Sofa und ein Fernseher. Und genau, dann gibt es noch so einen Hauswirtschaftsraum. Da ist der Fangoofen mit drin, Waschmaschine, Trockner, Lastenregal, um da alles unterzubringen. Genau, voll ausgestattete Küche, alles mit dabei.
Entsprechend alles neu, natürlich und hochmodern. Wie ist denn das mit der Digitalisierung bei dir in der Ausstattung?
Ich versuche so gut wie möglich. Man ist natürlich dann immer limitiert von den Systemen, die man nutzt. Der Befund funktioniert leider nicht digital. Also das kann ich nicht auf dem Tablet eintragen, weil die Befundfunktion meiner Meinung nach nicht ideal ist. Liegt auch daran, ne, wenn man mal was Orthopädisches, mal was Gynäkologisches hat, ist es einfach schwer, in Kombination zu bringen. Also laufe ich da dann doch noch mit dem Zettel in den Behandlungsraum rein und schreibe den Befund. Der wird dann danach direkt eingescannt und vernichtet. Alles andere läuft digital, also die kriegen ihre Termine digital. Im Anhang ist der Anmeldebogen, wo ich immer sage, bitte ausgefüllt zum ersten Termin mitbringen, aber bitte am liebsten schon im Vorfeld per Mail zurückschicken. Genau, können dann ihre Termine mit iCalendar eintragen, sowohl auf Android als auch auf iPhone. Und das ist dann in deren Terminkalender dann schon drin. Und Trainingspläne gibt es ja so direkt auch nicht mehr, weil Milon regelt das. Bändchen dran und Attacke. Von daher würde ich mal behaupten, was ich alles erlebt habe, digital so gut wie es geht. Meinen Ansprüchen genügt es aber noch lange nicht. Aber das liegt auch daran, dass die Rezepte einfach immer noch auf Papier sind. Also von mir aus könnten wir schon, für Deutschland sind es wahrscheinlich 50 Jahre, für andere Länder sind es 3-4 Jahre weiter voraus sein.
Ja, das ist wohl die bittere Realität. Ja. Noch mehr kommt die Digitalisierung natürlich auch dann zur Geltung, wenn du in einem größeren Team arbeitest. Wie sieht da so deine Planung aus? Wie kommst du an Personal? Wie sieht's momentan aus bei dir?
Also ich habe gestartet im April mit einer Rezeptionskraft mit 22 Stunden und einer Master-Sportwissenschaftlerin mit 40 Stunden. Sind ein Traum, die sind toll. Dass sie im Team sind, bin ich total dankbar. Ab Juli kommt ein weiterer Physio und ab September auch nochmal. Und ja, muss ehrlich sagen, bisher habe ich nicht wahnsinnig viel Werbung gemacht. Es gibt einen Instagram-Post, wo ich gesagt habe, hey Leute, ich mache eine geile neue Praxis auf, ich suche Mitarbeiter. Mehr war es noch nicht, das werde ich jetzt intensivieren. Aber allein dadurch kamen jetzt eben schon 3 Bewerbungen rein. Und ja, an sich bin ich total zufrieden. Langfristig sage ich immer, es können hier easy 10 Physios arbeiten, weil es werden ja nicht alle in Vollzeit arbeiten. Und mit 6 Behandlungsräumen kann man das ganz gut aufteilen.
Das führt uns in das zweite I, muss es auch zeitlich gesehen. Und zwar geht es hier um die intrinsische Motivation. Und bevor ich jetzt weiterrede, redest du erstmal und sagst, was dir dazu einfällt.
Oh, total viel. Ganz großes Thema bei Patienten, sonst kommen wir nicht voran. Wenn es jetzt auf mich bezogen ist, auch ganz viel intrinsische Motivation zu sagen, ich habe so viel unschöne Sachen erlebt, ich möchte, dass hier ein sicherer, schöner Arbeitsplatz ist, wo man sich gut fühlt und gucke immer noch mal als Angestellte oder drauf, beziehungsweise hoffe, dass ich diesen Blick nie verliere, zurückzugehen und zu sagen, okay, jetzt nehme ich mich mal als Inhaberin raus, wie wäre es, wenn ich hier angestellt wäre, was wäre mir wichtig, was muss vielleicht doch nochmal geändert werden, angepasst werden und so weiter und so fort. Hohe intrinsische Motivation, dass der Laden läuft, dass das viele Jahre lang läuft, dass das gut funktioniert und ja, und nochmal, um auf Patienten zurückzukommen, ein Riesenthema, definitiv.
Ich zitiere mal so einen Instagram-Post von dir, wo du gesagt hast, keine, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber sie kommt von dir, keine Schwurbelkacke mehr. Ja. Das halten wir mal fest in Verbindung mit dem Praxisnamen. Das hat Olaf in der Einleitung schon gesagt. Du hast ganz viel mit rübergenommen aus deiner früheren Zeit, auch von der Insel in die Jetztzeit. Deine Praxis heißt Svalk. Mhm. Das ist aus dem Friesischen übersetzt die Welle, die ohne zu branden ans Ufer schlägt. Also volle Wucht, bäm.
Ja.
Genau. Du willst Kraft, du willst Power, du willst keinen Schwurbelkram mehr. Was machst du denn genau anders?
Also mir ist es ganz wichtig, dass hier so gut wie es eben im Alltag geht und so gut wie es mit den Patienten geht, evidenzbasiert gearbeitet wird. Das heißt, es gibt immer wieder regelmäßig interne Fortbildungen. Ich habe jetzt einen neuen Mitarbeiter, der sagte, Caro, ich bin seit 15 Jahren im Beruf, aber wir wurden immer gedrängt bei jedem Arbeitgeber, wo ich war, schnell behandeln, nicht groß befunden, los, los, los. Ne? So wie das leider ja häufig ist. Und dann sagte er, Caro, ich muss dir das jetzt ganz ehrlich sagen, ich kann nicht gut befunden. Und dann meinte ich, das ist als Physio natürlich schwierig, aber das ist gar kein Thema. Pass auf, ich nehme dich mit an die Hand, wenn du dich für mich hier entscheidest, für die Praxis, dann machen wir quasi in den ersten 2 Wochen ein kleines Coaching. Wie befunde ich, worauf muss ich achten? Und das ist doch wunderbar, weil dann haben wir direkt einen Standard. Und wir haben nicht diese Diskussion mit, ja, aber in meiner MT-Ausbildung von vor 10 Jahren, ne, so und so. Und also dieses evidenzbasierte Arbeiten ist mir ganz wichtig. Ich biete meinen Mitarbeitern die Möglichkeit, sich da fortzubilden. Ich würde jederzeit eine Fortbildung unterstützen. Wenn ich habe diese von Physiomed Science das abonniert, da sollen sie regelmäßig reingucken. Also ich finde, wir leben heute in einem Zeitalter, wo es noch nie so einfach war, gut evidenzbasiert zu arbeiten. Das kann mir keiner erzählen. Ich weiß nicht, wo ich die Studien finden soll, weil das ist Bullshit. Also das gibt's mittlerweile wirklich so gut zusammengefasst. Und das ist mir sehr, sehr wichtig einfach, weil ich finde, wir haben eine Verantwortung den Patienten gegenüber, den Krankenkassen gegenüber und uns selbst vor allem gegenüber, weshalb es so wichtig ist, evidenzbasiert zu arbeiten. Und ich möchte auch nicht bei einem Arzt operiert werden, der sagt, ich mache das schon 50 Jahre so und meine Erfahrung ist super. Ja, da würde ich auch sagen, sorry, es gibt aber mittlerweile heutzutage neue OP-Methoden, die definitiv besser sind als vor 50 Jahren. Ja, denk doch noch mal bitte über deine Arbeitsweise nach. Warum das bei Physios so stillschweigend akzeptiert wird oder eigentlich fast noch gefeiert wird, ist mir ein absolutes Rätsel und könnte mich jedes Mal auf die Palme bringen.
Physiopraxen gibt es ja relativ viele und es schießen auch, hat man so das Gefühl, immer mehr aus dem Boden. Was ist so für dich so ein Alleinstellungsmerkmal? Warum ein Kollege, warum sollte, oder eine Kollegin, warum sollten die sich entscheiden, bei dir zu arbeiten, aber auch Patienten? Was hebt dich und deine Praxis von anderen Praxen so, sagen wir mal, so im 30, 40 Kilometer Umkreis ab?
Das kann ganz schnell überheblich klingen und so meine ich es aber gar nicht, weil es eine unfassbar geile Praxis ist. Und der Punkt ist, warum sollte ich mich bewerben als Angestellter? Weil ich glaube ich, oder was heißt ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, einer der reflektiertesten Arbeitgeber hier im Umkreis bin. Und auch das ist nicht irgendwie als eingebildet zu sehen, sondern ich habe meine Feedback-Loops, dieses wunderschöne 360-Grad-Feedback-Modell, was ja auch ganz vielen überhaupt nichts sagt, aber beschreibt ja, dass du dir aus verschiedenen Blickwinkeln mal eine Meinung zum Thema holst. Das heißt, mit den Angestellten, wir hatten heute ein Meeting gehabt, wo ich gesagt habe, so Leute, sagt an, gibt's was? Gibt's nichts? Dann tatsächlich auch über eine sehr gute Freundin, die selbst Physio ist, über andere Freunde, die gar nicht im Physiobereich sind, mit denen ich da sehr offen reden kann. Also ich versuche mir wirklich viel Feedback zu holen, sowohl von Angestellten als auch von außerhalb, und versuche dann halt wirklich zu gucken, was können wir besser machen, was können wir anders machen. Was hat mir denn so sauer aufgestoßen, als ich im Angestelltenverhältnis war? Das ging los mit Rezeptmauscheleien. Dann wurde mir in meinem allerersten Job, da bin ich nach 2 Monaten wieder gegangen. Ich hatte die Kündigung in der Tasche, bin aber dann gekündigt worden, weil ich ihr zu aufmüpfig war, weil ich zu wenig massiert habe und gesagt habe, dass das nicht gut ist, wenn wir so viel massieren hier. Also all solche Themen, meine, diese ganzen Erfahrungen spielen damit rein, dass ich sage, es lohnt sich hier auf jeden Fall. Es gibt hier keinen Kassenbetrug, keinen Schwurbel, du hast keine MT, aber wir rechnen trotzdem den MT-Patienten mit dir ab, all sowas, rotes Tuch und trotzdem ein vernünftiges und faires Gehalt. Und es wird langfristig eine Gehaltstabelle auch geben. Und nicht, wer halt am besten verhandelt hat, kriegt halt am meisten und wer am lautesten geschrien hat, sondern du hast die und die Fortbildung, du hast so und so viel Berufserfahrung, du bist so und so lange hier im Betrieb. Das spielt alles mit rein. Es gibt wie so ein Punktesystem. Und dann kann jeder im Vorfeld, im Bewerbungsgespräch schon sehen, okay, ich habe die und die Fortbildung, hier stehe ich, so und so viel Gehalt kriege ich, ja. Und das ist mir ganz wichtig, so ein faires Modell zu schaffen.
Was jetzt zu diesen Zertifikaten nicht dazu gehört, aber was ein Steckenpferd bei dir ist, was man auch sieht so in der Vergangenheit, ist das Thema Beckenboden. Mhm. Und da würde ich gerne nochmal drauf hinaus, du machst keine Werbung, aber du weist darauf hin, Beckenboden für Männlein und Weiblein.
Ja.
Da würde ich gerne nochmal so ein kleines bisschen einsteigen, ob das was das für einen Stellenwert für dich hat und wieso vielleicht auch das so eine Art Alleinstellungsmerkmal in so einem größeren Umkreis ist.
Also ich bin Physiopelvika-Therapeutin, heißt, ich habe über die AGGGUP, also die Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und Proktologie, da meine Fortbildungen gemacht und auch die Prüfung abgeschlossen. Viel mehr Auswahl gibt es ja in Deutschland nicht. Also es gibt noch dann die Tummy-Technik, heißen die, glaube ich. Ja, aber ansonsten, dann hört es eigentlich auch schon auf. Also es ist nicht so wie bei der MT mit 10.000 verschiedenen Anbietern. Das war das erste Mal in meinem Leben überhaupt, was ich dickes Lob an die Organisatoren, dass sie sagen, wir arbeiten evidenzbasiert und wir geben das euch in der Fortbildung mit. Und es war tatsächlich so. Und dann hat sich das entwickelt, dass ich gemerkt habe, okay, das ist sehr gesucht auf jeden Fall. Das könnte, glaube ich, doch ganz cool sein. Und ja, jetzt bin ich im Umkreis von 30, 40 Kilometern die Einzige, die das anbietet, weil die nächsten sind in Frankfurt oder andere Richtung 30, 40 Kilometer weit weg. Und es macht unfassbar viel Spaß und es ist ein ganz anderes Arbeiten als das klassisch orthopädische mit dem Knie- oder dem Hüftpatienten.
Und wenn man so ein Alleinstellungsmerkmal hat, dann muss man ja auch dafür werben und entsprechend auf sich aufmerksam machen. Ja. Und das ist unser drittes I, Instagram.
Okay, ja, hat früh angefangen in der Ausbildung, wo Instagram noch relativ neu war und eine Freundin sagt, ey, ich habe so eine App gefunden, damit kann man so cool seine Bilder bearbeiten. Dann ging das los und dann habe ich mir auch einen Account erstellt und habe nicht wahnsinnig viel hochgeladen und irgendwann habe ich dann immer mehr zum Thema Physio hochgeladen und habe auch einen Blog gemacht und der hieß dann Physio Caro und somit hieß die Seite dann auch Physio Caro und so ist das immer mehr gewachsen und immer größer geworden und ganz am Anfang habe ich mich noch gefühlt wie ein kleiner Influencer, weil ich für damalige Zeiten mit 1000 Followern eigentlich schon einen riesen Account hatte und ja, das war ja dann auch ganz schnell wieder Geschichte und es war wieder so, na, süße 1000 Follower. Aber ich habe so viele tolle Leute über Instagram dann auch im echten Leben kennengelernt und Instagram werde immer irgendwie drauf angesprochen und hatte eine Bewerberin, die sagte, boah, dein Instagram und deine Webseite finde ich geil. Deshalb habe ich mich bei dir beworben. Ich finde, was ganz, ganz wichtig ist, also ich bin auch so ein bisschen in der Social Media Marketing Bubble ganz leicht unterwegs, um mich da auch auf dem neuesten Stand zu halten und habe jetzt auch eine ganz tolle Agentur gehabt, die mir zwei super Reels geschnitten haben vom Tag der Eröffnung und von dem Besuch des Oberbürgermeisters hier. Und bin damit sehr, sehr happy und werde den Account jetzt, früher war es, als es noch Physio Caro war, eher ein Physio, Lifestyle, Travel, whatever, Instagram-Account. Und jetzt ist es halt wirklich ein Praxis-Account, wo das Team und die Praxis im Vordergrund stehen und nicht mehr ich.
Das wird jetzt spannend, ob du darauf antworten magst. Man fragt sich dann natürlich schon, wie authentisch ist die ganze Geschichte denn? Bist das du oder bist du das als Praxis-Caro, als Zweig-Caro? Oder hast du da schon einen redaktionellen, strategischen Ansatz, dass du sagst, naja, früher war das ich, aber jetzt kann ich mir das eigentlich so nicht mehr so richtig erlauben?
Also der Name, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr ausholen, weil der Name Physio-Caro habe ich auch nicht behalten, obwohl viele zu mir gesagt haben, hä, der ist doch super. Bald denn doch, ist doch deine Praxis. Sag ich, nee, wir sind jetzt aber ein Team. Und es ist jetzt eben nicht mehr nur die One-Woman-Show, sondern ich möchte hier als Team auftreten. Ich möchte im realen Leben als Team auftreten und ich möchte auch auf der Instagram-Seite als Team auftreten. Die Frage hat sich mir noch gar nicht gestellt, ob das noch, wie sagtest du, ob ich das noch bin, weil es ist ja meine Praxis. Also das wird immer irgendwie auch mit mir verknüpft sein. Das ist so, auch ob ich das möchte oder ob ich das nicht möchte. Das wird in 20 Jahren auch noch so sein. Das ist halt einfach so. Als Gründer bist du immer Chefin. Ich will nur zur Chefin. So gibt's ja, so Leute gibt's ja auch. Und ja, und auf Instagram ist das ähnlich. Klar, ich verwalte den Account. Ich bin die Einzige, die den Zugangsdaten dazu hat. Aber auch langfristig kann ich mir da vorstellen. Ich hatte von im August, September habe ich ernsthaft drüber nachgedacht, ob ich Social Media Manager anstelle, weil ich gesagt habe, mit Praxisgründung und dem Ganzen, was da reinfällt, diese ganzen, so viel Arbeit, wie das ist, weiß ich nicht, ob ich das schaffe, den Account so zu bespielen, wie ich möchte. Und so ist es jetzt tatsächlich auch. Also ich würde einfach gerne, mir fehlt aber nur die Zeit. Und klar ist es dann nicht mehr nur ich und nur meine Meinung und ich finde es sonst aber auch ein bisschen zu sehr in der Svalk-Bubble drin. Also, also ich denke immer noch drüber nach, über einen Social Media Manager.
Also du hast ja die ganze Phase, also gerade so die letzten Monate, hat man ja, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, du hast gefeiert, wie die Kassenzulassung kam und so weiter und so fort. Also das war schon wirklich, man hatte das Gefühl, man war so ein bisschen dabei.
Ja.
Auch als weit entfernter Kollege. Wo siehst du so deine Zielgruppe? Ist die Zielgruppe eher, sind es die Kolleginnen und Kollegen oder sind es eher die Patientinnen und Patienten?
Ja, das versuche ich gerade noch so ein bisschen rauszufinden tatsächlich. Das ist jetzt noch in der Entwicklung. Jetzt mal blöd gesagt, die Patienten kommen ja so oder so, wenn die ein Rezept haben. Also die sind ja froh, wenn sie irgendwo Therapie kriegen. Das muss man ja ehrlich so sagen, so traurig wie das ist. Ansprechen möchte ich dann tendenziell eher die Leute, die sagen, ich möchte was für meine Gesundheit tun im Anschluss an die Therapie, aber auch Kollegen. Also ich habe auch schon ein paar Formatideen, die ich noch umsetzen möchte. Es findet sich noch so ein bisschen und es wird sich auch immer mal wieder ein bisschen ändern. Ich finde, zu sagen, ich habe nur diese eine fixe Zielgruppe, finde ich schwierig. Aber auch zu sagen, ich will alle ansprechen, funktioniert auch nicht. Ne? Also ich, für mich, Zielgruppe ist jetzt zum Beispiel nicht der Physioschüler, der noch in Ausbildung ist, dem ich jetzt Tipps gebe, wie er besonders gut mit den Patienten eine Untersuchung machen kann oder so. Es wird auf meinem Account auch keine regelmäßigen Videos mit Übungen geben, weil davon gibt's schon 10.000 Accounts und das sollen die machen. Ich habe schon immer eine andere Nische irgendwie gehabt. Ich bin immer irgendwie dazwischen geschwommen und das möchte ich auch so beibehalten.
Aber wo man ja tatsächlich gedacht hat, alle Achtung, da hat sie sich den Oberbürgermeister von Hanau gekrallt und ihn dazu bekommen, für dich Werbung zu machen. Wie ist das denn passiert?
Naja, ganz einfach. Also wenn irgendwie sowas ist, dann schreibt man die halt an und sagt, ich lade sie zu meiner Eröffnung ein. So habe ich das mit dem Oberbürgermeister gemacht, so habe ich es mit dem Bürgermeister gemacht und noch mit der einen Stadträtin. Die Stadträtin hat sofort zugesagt, ist dann leider nicht erschienen zur Eröffnungsfeier. Der Bürgermeister war ja auch da, den sieht man in dem I'm Real, sieht man den auch. Der hat, das war ganz süß, die haben mir einen Baum gepflanzt und mir den geschenkt. Und dann kam zur Eröffnungsfeier, konnte der OB leider nicht und kam dann am Tag drauf oder am übernächsten Tag. Und die Agentur war auch da, die das gefilmt hat und die kennen den auch ganz gut, die duzen den sogar. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist ja schon mal ein ganz guter Einstieg, das ist doch schon mal super. So, und dann hieß es, ja, Klaus, sag doch nochmal jetzt was hier über die Praxis und ich filme das. Und dann meinte er, ja, was soll ich denn sagen? Sag ich, naja, dass das die geilste Praxis überhaupt ist, ne? Und so kam es dann zu dem Reel, wie es jetzt entstanden ist.
Super. Und damit bist du auch wieder am Anfang der Geschichte, was die Bäume angeht.
Ja. ja, und jeder, der eigentlich dieses Video sich einmal angucken möchte, der kann das, glaube ich, bei dir auf deinem Instagram-Account tun.
Ja.
Viele Eindrücke mitbekommen, wie deine Einweihung, die ganze Vorbereitung gelaufen ist.
Wir sagen auch danke für die Eindrücke, die du mit uns geteilt hast und uns gewährt hast.
Ja, sehr gerne.
Vom Vorgespräch bis heute haben wir ja wirklich viel Atmosphäre mitbekommen. Irgendwie, glaube ich, viel über deine Denke, wie du dir das als Praxisinhaberin vorstellst. Eine Frage würde mich noch interessieren, wann für dich so ein Punkt ist, wo du dich hinsetzen kannst und sagst, okay, diese eine Praxis, das ist meine Erfüllung oder könnte eventuell nochmal weitergehen?
Oh, schwierige Frage. Ich habe schon... In allem, was man sagt, steckt ja ein bisschen Wahrheit. Und ich habe die letzten Wochen schon bei Eröffnung, kurz vor Eröffnung gesagt, naja, in der ersten Praxis geht immer noch mal was schief. Also, who knows?
Wir werden deine Kontaktdaten in die Shownotes reinpacken. Mhm. Ne? Und für alle, die zuhören, gilt natürlich auch, wenn ihr eure Praxis bei uns mal vorstellen wollt im Hausbesuch, meldet euch, schreibt uns an via Social Media oder auch einfach an podcast@buchner.de und dann setzen wir uns in Kontakt mit euch.
Vielen Dank, Caro, für dieses wirklich tolle, umfangreiche, nette, lustige, emotionale Gespräch. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Alles Gute.
Dankeschön. Und, euch auch.
Toi, 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 weiterhin.
Ciao.
Tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.